Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Contreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Wir kommen in einen Krisenmodus. Es muss nicht immer nur die USA sein, die über alle Zeiträume alles andere outperformt. Es gilt eigentlich in der Vermögenssteuerung, Schuldverhältnisse so weit wie möglich zu vermeiden. Also eine langfristige Anleihe hat meines Erachtens im Privatvermögen nicht viel Sinn. Und das ist eine Anomalie, die sich jetzt ausbildet. Das funktioniert in aller Regel nicht.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem Gast, auf den ihr schon lange wartet, den ihr sehr gerne seht. Ihm gehört ein Multi-Family Office und er ist Finanzexperte. Herzlich willkommen, Christian Fuchs.
Und danke Mario, dass ich wieder hier sein darf.
Sehr schön, das freut mich sehr Leute und wenn ihr euch auch freut, dann lasst uns gerne ein paar Daumen nach oben da und wenn dir solche Interviews gefallen, dann kannst du mir einen großen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Christian, jetzt hast du ja... Jetzt will ich dich gar nicht zu viel loben, aber den Nagel schon ziemlich auf den Kopf getroffen beim letzten Mal. Bevor es so richtig gekracht hat, aber es war ja schon am Krachen. Hast du Anfang April gesagt, da waren wir schon in der Korrektur, das Beste, was uns passieren konnte?
Ja, jetzt muss man natürlich vorsichtig sein. Also ich möchte auch nicht, dass da irgendein Nimbus entsteht. Ja, also faktisch war das natürlich schon ein bisschen ein Clickbait-Titel. Ja? Weil das Beste, was uns passieren konnte, habe ich ja darauf bezogen, dass es ja auch sinnvoll sein kann, niedrigere Kurse zu nutzen, wenn man zum Beispiel Portfolios umstellt, um letztlich das nicht steuerschädlich machen zu müssen. Das heißt, niedrige Kurse für das nutzen oder zum Nachinvestieren oder vielleicht auch zur Übertragung auf die nächste Generation. Dass es dann eben dazu kam, ich glaube am 8. April, dass die Märkte so stark nochmal runtergehen und danach so stark wieder steigen, das ist halt nicht prognostizierbar. Ich würde mich auch nicht trauen, vielleicht bin ich dazu sehr Weichei, zu sagen, dass ein Trump oder irgendeine andere Person auf der Welt, ein Politiker, bestimmte Dinge nicht tun kann, weil der Druck von außen zu groß wäre. Mhm. Also wenn wir auf die Historie schauen, unserer Welt und der Zivilisation, dann waren es ja eigentlich immer Einzelne, die Welt entweder ins Verderben geführt haben oder halt von mir aus auch große Erfindungen gemacht haben, die uns alle weitergebracht haben. Also es gibt ja auch diesen Spruch, der viel Wahrheit in sich hat. Da stehen alle zusammen und sagen, das geht nicht. Da kommt einer, der weiß das nicht und tut's einfach. Mhm. Also ich würde mich nie hinsetzen und sagen, naja, das kann jetzt einer nicht durchziehen, weil wir wissen es nicht. Auch Putin war vor dem Februar 2022 von allen mehr oder weniger die Aussage, naja, er zieht zwar seine Truppen zusammen, aber er kann die Ukraine eigentlich nicht angreifen. Er hat es halt trotzdem gemacht. Und ich will das wirklich betonen, das kann im Negativen wie im Positiven sein, was Einzelne dann letztlich umsetzen. Aber daraus dann zu sagen, das wird so nicht umsetzbar sein, das halte ich für sehr gefährlich. Dass es jetzt so gut gelaufen ist, das freut uns natürlich, aber man sollte von der Vermögensstruktur her sowieso unabhängig von dem sein, was kurzfristig an Kapitalmärkten passiert.
Jetzt mal Hand aufs Herz, Montag, 7. April, dann auch noch am 8., da hat es ja richtig geknallt dann. Also vorm Wochenende auch schon, aber dann ging es ja am Montag morgen richtig dahin. Hand aufs Herz, wirst du da nicht auch nervös in solchen Phasen?
Eigentlich ehrlich gesagt nicht, nee, weil wenn man sich die Historie anschaut, dann weiß man, dass sowas immer wieder kommt, dass diese Korrekturen von 10, 20, 30, 40% immer wieder da sind.
Aber man weiß ja nie, wie weit es geht. Also man weiß natürlich, irgendwann geht es wieder hoch, aber es können dann ja auch mal theoretisch 30% sein.
Ja klar, aber wenn mein Vermögen auf meine Lebenssituation abgestimmt ist, wenn ich genug Liquidität habe, wenn ich sozusagen in meinem eigenen Leben nicht eingeschränkt bin, was ich dann eben tun oder lassen kann, weil ich weiß, dass es alles passt, dann muss es mir faktisch egal sein. Ich vergleiche es mal mit einer Immobilie, in der ich lebe. Ja, also wenn ich in einer Immobilie wohne, dann habe ich ja den Wohnwert und der ändert sich nicht, egal ob jetzt die Immobilie im Preis steigt oder fällt. Also werde ich auch nicht nervös, nur weil die Immobilie 20% fällt, jetzt vielleicht seit 2021 bis jetzt. Und ähnlich muss ich mit dem Aktienportfolio auch sehen, wenn ich das im Vermögen habe. Die Schwankung, die kurzfristige, muss mir egal sein. Ich kann sogar dann eben zum Zeitpunkt X sagen, ich nutze diese sogar noch zum Positiven, zum Nachinvestieren oder zum Umschichten oder derartigen Dingen.
Was haben wir denn aus deiner Sicht in den letzten Wochen jetzt da erlebt? Also jetzt fragen sich die Leute immer, was ist jetzt rational? Also erst gab es ja eine, nennen wir es jetzt mal, Überreaktion nach unten. Also erst war der Markt geschockt. Unterm Strich hat sich jetzt gar nicht so viel getan. Wir haben natürlich erlebt, der berühmte Taco-Trade, dass Trump dann halt gerne mal Sachen verschiebt oder dann gibt es mal wieder so einen Deal oder so einen halben Deal oder so eine Chance auf einen Deal. Dann gibt es doch wieder neue Zölle. Also eigentlich ständiges Hin und Her. Man könnte aber jetzt polemisch sagen, eigentlich stehen wir mehr oder weniger genau da, wo wir Anfang April standen. So vielleicht ein bisschen Tacken besser, aber es ist jetzt nicht so, dass alle Probleme gelöst sind. Was ist denn jetzt rational? Die Überreaktion nach unten? Oder dann die Überreaktion nach oben, wenn wir es mal so nennen wollen.
Also ich abstrahiere es mal, ich sage, die Reaktion ist rational. Also nicht die Überreaktion, aber die Reaktion an sich. Das heißt, dass der Markt neue Informationen sofort einpreist in die eine oder andere Richtung, das ist rational. Ob er dann überschießt in die eine oder andere Richtung, ist ja dann auch wieder nicht prognostizierbar. Aber dass ich sage, wir kommen in einen Krisenmodus, weil eben die Weltwirtschaft vielleicht, an der Grenze steht hinsichtlich des Themas Zöllen, weil man nicht weiß, wie weit der Handel eingeschränkt wird, wie weit Unternehmensgewinne einbrechen werden. Das ist völlig rational. Und da muss man dann als Dritter, der daneben steht mit seinem Vermögen, halt sich auch überlegen, kann ich diese Situation für mich nutzen? Kann ich sie vorhersehen, prognostizieren? Kann ich sie nicht? Weil der Markt es so schnell einpreist, dass ich keine Chance habe, eigentlich zu reagieren. Ja, wenn es dann eingetreten ist, dann kann ich sagen, gut, dann nutze ich das halt, was sich jetzt ergeben hat, vielleicht sogar für meinen Vorteil. Und da ist es gut, wenn ich Privatanleger bin und eben kein Institutioneller oder so oder kein Value-at-Risk-Ansatz fahre, weil dann kann ich eben wiederum mit meiner Rationalität kommen und sagen, bei niedrigeren Kursen gehe ich halt rein, während dem jetzt ein anderer, dessen Risikobudget aufgebraucht ist, sagen muss, dann gehe ich halt raus oder muss ich raus, weil ich habe mein Risikobudget aufgebraucht. Aber wenn man jetzt mal anschaut, wo wir jetzt sind, wir hatten uns im Vorfeld des Gesprächs mal ein bisschen so ausgetauscht, was die Themengebiete sind. Deswegen haben wir da auch mal was vorbereitet. Dann können wir uns ja mal schauen, was ist denn passiert eigentlich im ersten Halbjahr? Ja, von 1. bis 30. Juni. Also wo stehen wir aktuell? Einerseits haben wir das mal aufgeteilt auf Regionen in der Welt, wo man sieht, wie haben sich jetzt da die Aktienmärkte entwickelt. Wir haben das aufgeteilt in Large Caps und Mid Caps und Small Caps. Vielleicht kann man das dann eben auch einblenden, diese Folie. Und das Wichtige ist da jetzt, wir haben das umgerechnet auf Euro, weil wir sind ja hier im Euro-Raum, wir sind Euro-Anleger, deswegen ist für uns wichtig, was ist im Euro passiert. Und da hat natürlich das US-Dollar-Euro-Wechselverhältnis einen sehr hohen Einfluss.
Also für alle, die sich wundern, Allzeit hoch bei Nasdaq oder sowas, und man hat selber im Depot kein Allzeithoch, dann liegt das
daran, genau,
dass das ist man relativ simpel. Euroanleger ist,
genau,
und der darüber gefallen ist.
Also das heißt, schauen wir uns das mal ganz kurz an. Kann sich dann jeder nochmal in Ruhe angucken, wenn er das Video mal pausiert oder sowas. Aber wir sehen eben, Nordamerika hat tatsächlich bei Large und Midcaps in Euro gerechnet so um die 5,5% verloren im ersten Halbjahr. Small Caps war sogar noch höher, der Verlust, währenddem Europa und eigentlich die anderen Regionen der Welt positiv letztlich rentiert haben in Euro und gerade Europa mit 11,5% bei Large und Midcaps oder sogar fast 15% bei Small Caps einen wahnsinnig guten Verlauf genommen hat. Also das heißt, man sieht auch hier wieder, es muss nicht immer nur die USA sein, die über alle Zeiträume alles andere outperformt. Also der Performance-Unterschied von europäischen Small Caps zu amerikanischen Small Caps waren allein in diesen 6-Monats-Zeitraum bei 25-26%. Ja, das ist schon krass.
Sieht man trotzdem immer den klassischen Fehler, dass Anleger dann diesen Renditen nachlaufen. Jetzt hatten wir ja vor einem halben, dreiviertel Jahr oder auch letztes Jahr überall die Schlagzeilen, Amerika macht alles platt. Jamie Dimon hat vor kurzem auch nochmal gesagt, hier Richtung Europa, ihr seid am Verlieren. Da sind sicherlich viele nachgelaufen nach dem Motto, hey, in Europa kann man ja gar nicht mehr investieren, in Deutschland sowieso nicht. Jetzt sind die Schlagzeilen seit Monaten, oh, Europa läuft auf einmal wieder. ich kürze jetzt meine US-Quote, liest man auch oft, also ich bin jetzt unter 40% oder unter 30% oder was auch immer. Ist das so der klassische Fehler, dass man nicht immer auch bei Regionen, nicht nur bei Einzelaktien, immer diesen Renditen mehr oder weniger nachläuft?
Genau, es ist ein klassischer Fehler, dass man hinterherläuft, und es ist ein klassischer Fehler, dass man auf Schlagzeilen hört. Also man muss das Vermögen wirklich, also das Vermögen sollte unabhängig von Schlagzeilen aufgebaut werden, rein rational, wissenschaftlich überlegt, geringe Kosten, breite Streuung im Aktienbereich, und dann ist es am sinnvollsten. Ja. Und die Schlagzeilen müssen mir egal sein.
Trotzdem sind die Schlagzeilen ja nicht ganz unberechtigt, wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal die Schulden anschauen. Jetzt hat Trump ja seine Big Beautiful Bill, die mittlerweile ja schon berühmt ist, durchgebracht. Die Schulden in den USA knallen sowieso schon seit Jahren nach oben, auch unter Biden, vor allem nach Corona natürlich. Jetzt geht's munter weiter. Jetzt sind wir dann bei 37 Billionen. Die Schätzungen gehen jetzt Richtung, ja, 45, 46. Wenn wir weitergehen, ja, dann landen wir irgendwann wahrscheinlich über 50 deutlich. Da machen sich viele Sorgen. Wie soll das gut gehen?
Ja, da schlage ich auch vor oder empfehle ich jedem auch wieder zwei Schritte zurückzugehen. Ja, also faktisch, wenn es um Vermögenssteuerung geht, dann sollte ich immer überlegen, wo bin ich eigentlich investiert, in was bin ich investiert. Und wir definieren ja im Endeffekt vier Anlageklassen. Ja, und eine Anlageklasse, das sind die Schuldverhältnisse, und alle anderen Anlageklassen, das sind eben Immobilien, Eigenkapitalinvestitionen, also unternehmerische Investitionen zum Beispiel auch im Eigenkapital und eben auch Rohstoffe. Und wenn ich mir anschaue, wie ich die noch kategorisieren kann, dann kann ich sagen, dass Schuldverhältnisse sind ja nominal Assets, also Nominalwerte, während dem alles andere Real Assets sind. Das kann man so differenzieren, dass man sagt, bei einem Nominalwert, beim Schuldverhältnis bekomme ich 100 Euro wieder raus, die ich mal irgendjemand geliehen habe, vielleicht noch ein bisschen Zinsen, während dem die anderen Anlageklassen in ihrer Preisfindung völlig frei sind. Also geht es nicht darum, dass ich 100 Euro zurückkriege, sondern die schwanken ja sozusagen im Preis. Wenn ich mir jetzt die Historie wiederum anschaue, dann kann ich sagen, dass eben diese Schuldverhältnisinvestitionen, das, was alles darauf basiert, dass irgendwelche Kredite gegeben werden und Schuldverhältnisse entstehen, dass die eigentlich nie besonders gute Anlagen waren. Ja, also das heißt, es gilt eigentlich in der Vermögenssteuerung, Schuldverhältnisse so weit wie möglich zu vermeiden. Mhm. Das heißt, so viel wie nötig, die ich brauche für meine Liquidität, um meinen Lebensstandard halten zu können, um die Schwankungen der Real Assets aushalten zu können, aber so wenig wie möglich. Also ich will gar nicht so viel drin haben. Mhm. Das heißt, wenn jetzt es heißt, dass in Amerika die Verschuldungsquote so hoch geht, wir haben das ja auch in Europa, das Thema.
Ja, klar.
Dann muss ich mir halt eben die Frage stellen, wie viel in meinem Vermögen bin ich überhaupt in diesem Thema Schulden investiert? Und ich finde das ja schon ein bisschen ambivalent. Ja, weil auf der einen Seite sagt man, boah, krass, ich kann wieder in langlaufende Anleihen investieren, weil die Zinsen hochgegangen sind. Und auf der anderen Seite sehe ich aber, naja, vielleicht sind die Zinsen deswegen hochgegangen, weil eben die Verschuldung steigt. Das heißt, die Ausfallquoten vielleicht auch steigen. Also eine langfristige Anleihe hat meines Erachtens im Privatvermögen, bei institutionellen ist es anders, aber im Privatvermögen nicht viel Sinn. Weil ich eigentlich dann, wenn sie vielleicht attraktiver erscheinen auf lange Sicht, ich natürlich vielleicht auch höhere Ausfallrisiken habe. Und die Ausfallrisiken müssen nicht bedeuten, dass es dann tatsächlich mir gekürzt wird oder dass es zu einem Haircut kommt. Aber es kann eben auch bedeuten, dass es durch langfristig höhere Inflation am Schluss aufgefressen wird, ja, meine Kaufkraft. Und da möchte ich dann eben nicht in Anleihen investiert sein, sondern da möchte ich dann in Real Assets investiert sein, die letztlich, ich sag mal, bei Unternehmen vereinfacht gesagt, Inflation geht immer durch Unternehmensbilanzen langfristig durch, die mir dann da einen besseren Inflationsschutz bieten.
Das ist interessant, weil viele gerade, was man in den Kommentaren auch mal liest, die skeptisch sind, die sagen, ah ja, das kann ja nicht gut gehen, hohe Schulden und hier irgendwann knallt's, die dann sagen, ja, ich bin doch nicht blöd, ich verkaufe jetzt meine Aktien, gehe in Anleihen und kassiere da ganz entspannt meine Zinsen. Das ist super, wie du es gerade erklärt hast, weil das ist ja nicht so, dass gerade Langläufer risikofrei sind. Also
ja gut, sie sind eben nicht risikofrei. Also das Risikofreiste, was ich auf lange Sicht haben kann, ist ein global gestreutes Aktienportfolio, weil ich faktisch, wenn ich mal auch das wieder abstrahiere, eben nicht investiere in jetzt irgendwie ein Unternehmen, sondern ich investiere in die Ideen von, sagen wir mal, 7.000 bis 13.000 Unternehmern, die Problemlösungskompetenz haben, die Schaffungskraft haben, die kreativ sind. Und diese Kreativität ist die einzige, aus der die Wertschöpfung entspringt, die ja letztlich alle anderen Anlageklassen letztlich ernährt. Ja, so, und deswegen ein Nominal Asset wie ein Schuldverhältnis, das kann ausfallen. Ein langfristiges globales Aktienmarktportfolio mit einer wahnsinnig breiten Streuung, das kann schwanken. Aber ich habe eigentlich ein Ausfallsrisiko von nahezu null oder von eigentlich null. Ja.
Da können wir gleich noch drüber sprechen, was die perfekte Aktienquote ist. Denn da gibt es auch eine interessante neue Studie. Die haben auch gesagt, fragt doch auch mal den Christian Fuchs danach. Ganz kurz, bevor wir dazu kommen, das Thema, was ich gerade schon angeschnitten habe, es ist ja jetzt so viele Probleme und Risiken und es ist ja eigentlich noch genauso wie vor ein paar Monaten und die Schulden und die hohe Bewertung. Ich bin noch nicht blöd, ich verkaufe jetzt. Wo stehen wir denn jetzt aus deiner Sicht bewertungstechnisch, beziehungsweise ist das jetzt schon ein Zyklus, wo man sagen kann, da ist schon so viel Gier drin, so das muss eigentlich fallen. Also das ist eigentlich schon völlig übertrieben.
Genau, also ich glaube, da muss man auch differenzieren. Also wenn wir uns jetzt vielleicht auch noch mal ein paar Sachen anschauen, die wir vorbereitet haben, ist ganz wichtig, wir sprechen jetzt nicht über eine 0- und 1-Entscheidung. Das heißt, investiere ich jetzt oder gehe ich jetzt raus? Das macht per se sowieso keinen Sinn. Man muss investiert bleiben. Man kann vielleicht irgendwie kleinere Anpassungen vornehmen von den Quoten, aber man muss investiert bleiben. Und was wir dann eben machen, ist, man kann so ein bisschen vielleicht eine Fieberkurve mal messen am Kapitalmarkt. Man sollte aber davon wirklich nicht irgendwelche Anlageentscheidungen abhängig machen. Aber wenn man ein Portfolio baut, kann man auf dieser Basis vielleicht so ein bisschen entscheiden, wie streue ich, ja, damit ich eben nicht ganz so teuer investiert bin, damit ich vielleicht mit höheren Renditeerwartungen auf die Zukunft investiert bin. Ob die sich dann realisieren, das steht ja noch auf einem anderen Blatt. Aber aus heutiger Sicht sollte ich schon darauf achten, dass ich eben ein resilientes, breites Portfolio baue. Und wenn wir uns mal anschauen, wo wir heute stehen. Also ich habe mal ein paar Folien da auch noch mitgebracht. Die kommen aus dem Guide to the Markets von JP Morgan, der ja auch kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Den kann sich jeder runterladen oder auch, ich glaube, auch sogar zusenden lassen. Und die haben ein paar gute Aufstellungen drin, die können wir mal schnell anschauen. Und zwar einerseits mal die Aufteilung in Bullenmärkte und Bärenmärkte. Das heißt, wir haben oben eine Entwicklung, wo wir sehen, was ist im Positiven passiert, wenn wir uns in einem Bullenmarkt befanden. Und unten haben wir dasselbe im Negativen, einem Bärenmarkt. Wir sehen das seit 1970, das ist jetzt auf der X-Achse, bis jetzt ziemlich aktuell zum 14.07. Und auf der Y-Achse, also auf der senkrechten Linie, da muss man jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein vom Verständnis her. Dann sehen wir unten, dass wir bei den Bärenmärkten bis eben -60% runtergehen und bei den Bullenmärkten oben bis 350% hoch. Ja. Das heißt, das ist natürlich verzerrt, das oben müsste noch viel höher eigentlich sein, um dann die Flächen miteinander vergleichen zu können. Aber was wir sehen können, das ist, dass wenn wir jetzt die Historie anschauen, seit 1970, dass eben die Bullenmärkte doch teilweise sehr lange gedauert haben und dass wir uns jetzt, wenn man es nach dieser Grafik sozusagen sieht, nach dieser Definition zwischen Bullen- und Bärenmarkt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man sagt, ein Bullenmarkt wird dann eingeleitet, wenn von einem Tiefpunkt ab man mindestens 20% gestiegen ist und ein Bärenmarkt, wenn man von Hochpunkt 20% gesunken ist. Wenn man sich das anschaut, dann sehen wir, dass wir jetzt seit 33 Monaten uns mehr oder weniger in einem Bullenmarkt befinden und der Kursgewinn seit dem letzten Tief dann 70% betragen hat. Und das ist
nichts Außergewöhnliches.
Im historischen Vergleich überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das heißt, da kann man sagen, ja, Mai, es ist so, man nimmt es hin und es muss nicht so sein, dass da jetzt irgendwie der große Crash droht. Wenn man mal einen Schritt weiter geht, das ist jetzt eben der MSCI World gewesen mit seinen 1400 Aktien. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und sich den MSCI World dann nochmal feingranularer anschaut, dann haben wir mal hier noch zwei weitere Grafiken aus demselben Report von JP Morgan rausgenommen. Das sind die globalen Forward-KGVs, also die zukünftigen Gewinne mit den Kursen dann letztlich den Quotient gesetzt. Und da sieht man eben, dass die Welt am Anfang des Jahres, das ist das erste Balkendiagramm, und die Raute ist die, ja, da musst du mir bei der Farbe kurz helfen,
die Anfang 2025. Blau ist aktuell, genau, und die lila Farbe
ist
Anfang 2025.
Lila ist leicht, Anfang 2025. Also, leicht höher bewertet. Also wir sind tatsächlich leicht höher bewertet, was den MSCI World angeht, seit Anfang des Jahres. Und das Interessante hier ist jetzt die Aufteilung in die verschiedenen Regionen, exemplarisch hier mal USA, Europa, Schwellenländer und China. Und da sieht man, dass wir eigentlich überall eher auf dem langfristigen Durchschnitt liegen seit 1990 von den Bewertungen, außer eben in den USA, wo wir wahnsinnig hoch bewertet sind. Spannend ist dann auch nochmal die noch feingranulare Aufteilung der einzelnen Märkte in Large Caps und Small Caps. Und hier sehen wir im langfristigen Durchschnitt, dass wir sogar bei den Small Caps in aller Regel weit unter den durchschnittlichen Bewertungen liegen, während wir bei den Large Caps, insbesondere bei den USA, halt tatsächlich vom Bewertungsniveau ziemlich hoch rausschießen. Ja.
Also pauschal jetzt von einer verrückten Bewertung oder von einer Megablase zu sprechen, aus deiner Sicht übertrieben?
Das ist meines Erachtens übertrieben. Es kommt halt darauf an, wie ich mein Portfolio baue. Ja, also wenn ich mir jetzt natürlich...
Man kann natürlich ein blasiges Portfolio bauen, klar.
Also da muss man natürlich vorsichtig sein. Aber da möchte ich auch vielleicht nochmal auf eine lustige oder interessante Anomalie hinweisen. Und zwar haben wir auch nochmal eine andere Folie mitgenommen. Das ist ja eine meiner Lieblingsfolien, wo man sehr schön zeigen kann, dass eben diese Kurs-Gewinn-Verhältnisse eine sehr hohe Korrelation haben zu langfristigen Renditerwartungen. Und da zeigen wir jetzt nochmal das Kurs-Gewinn-Verhältnis vom S&P 500, was aktuell bei 22,3 3 ungefähr liegt. Das ist diese senkrechte Linie in diesem Diagramm im linken und im rechten.
Also die grüne.
Genau, die grüne Linie. Und das, und jetzt muss man das kurz erklären, was man da drauf tatsächlich erkennen kann. Dieses Diagramm zeigt Datenpunkte, und zwar Einjahreserträge, nachdem der S&P 500 Index eine bestimmte Bewertung erreicht hat. Das heißt, wir haben lauter Datenpunkte, dann heißt es zum Beispiel, wenn der S&P 500 Index diese 22,3-fache Bewertung erreicht hat, dann waren in der Historie seit 1988 die darauffolgenden 12 Monatserträge diese Punkte, die sich jetzt auf dieser grünen Linie befinden.
Also sehr gute und sehr schlechte.
Also sehr gute
und auch Mittel, eigentlich alles.
Genau, dabei. Aber im Endeffekt ist es alles dabei, es ist halt nicht prognostizierbar. Deswegen sind auch Aktienerträge im kurzfristigen Bereich nicht prognostizierbar. Das ist im Endeffekt, ja, wie wenn einer eben Farbe gegen die Wand spritzt und dann entsteht ein Klecks. Wenn wir auf der rechten Seite jetzt aber gucken, dann sehen wir die 10-Jahres-Erträge in der Historie nach dem Erreichen einer bestimmten Bewertung des Indizes. Und da sehen wir einen ganz klaren Zusammenhang, der entsteht. Das heißt, je weiter ich die grüne Kurve, die grüne gerade nach links schiebe, die senkrechte, umso höher waren in der Vergangenheit die 10-Jahres-Rendite, die darauf folgte.
Da geht jetzt auf der grünen Linie, wo wir jetzt gerade sind, nicht viel. Da sind wir eigentlich um die,
mehr
oder weniger um die Null rum.
Das ist das, was die Kapitalmarktforschung jetzt sagen würde. Na, eigentlich haben wir ein hohes KGV in den USA und dann lässt sich aus der Historie heraus in Zukunft nicht viel erwarten. Jetzt ist es aber so, und das ist sehr spannend, dass sich aktuell da so eine Anomalie herausbildet. Mhm. Also wenn man diese Punkte mal anschaut, für mich schaut das so ein bisschen aus wie so ein Papagei, der nach links fliegt, ja, mit einer langen Schwanzfeder. Vorne oben links ist der Kopf und dann bildet sich hinten gerade so ein Flügel aus. Ne? Oder
für mich Skispringer. Wie ein Skispringer.
Ja, oder ein Skispringer, genau. Und dieser Arm, der sich da ausbildet von dem Skispringer, das ist tatsächlich was, das ist im letzten Jahr mehr oder weniger über die letzten Monate dazugekommen. Was besagt das? Das besagt, dass wir eigentlich vor 10 Jahren irgendwo Bewertungen hatten zwischen dem 14- und 17-fachen schon im S&P 500 und dass trotz der hohen Bewertungen eigentlich auch hohe Renditen eingefahren werden konnten. Und das ist eine Anomalie, die sich jetzt ausbildet.
Also es war früher nicht so. Das ist quasi jetzt, dieser Arm ist erst gewachsen.
Dieser Arm ist jetzt gewachsen und eigentlich müsste er von der Logik her irgendwann jetzt mal wieder absinken und dann müsste sich diese Fläche zwischen dem Arm und den unteren Beinen, wenn man so will, dann wieder müsste dann voll werden mit weiteren Datenpunkten. Aber das ist spannend, weil man dann auch wieder sagen kann, ja, diese Bewertungen geben bestimmten Tendenzen vor, aber es muss natürlich auch auf 10 Jahre nicht so sein. Bloß grundsätzlich kann man eben sagen, ein resilienteres Portfolio ist eben breiter gestreut als, sagen wir mal, mit 70% USA-Anteil, weil halt eben die Bewertungen zu hoch sind. Ja.
Aber würde das jetzt nicht dafür sprechen, gut, Anomalien, wir wissen es nicht. Also wir können jetzt einfach nur uns das anschauen und einfach ein bisschen von der, vielleicht ist es auch keine Logik, vielleicht ist es gerade das Gegenteil, aber sagen wir mal, es ist gesunder Menschenverstand, wir sind hoch bewertet und da ist halt jetzt schon einiges verfrühstückt worden und dann gehe ich vielleicht halt jetzt doch mal 20%, 30%, 40% in Anleihen zum Beispiel oder komplett in Cash oder was auch immer, um dann zu billiger zuzuschlagen irgendwann.
Ja, also da muss man ja auch nochmal wieder 1-2 Schritte zurückgehen. Also wenn ich aus der Anlageklasse der Aktien rausgehe, also selbst wenn ich sagen würde, der amerikanische Aktienmarkt wie der S&P 500, der ist jetzt beim 22,3-fachen KGV bewertet, ja, dann ist der, sagen wir mal, das 22,3-fache KGV ja der Kehrbruch von der erwarteten Rendite. Also 100 geteilt durch 22,3, was haben wir dann? Haben wir 4,5% vielleicht erwartete Rendite. Wenn ich sage, ich gehe aus diesem Markt komplett raus und gehe in eine andere Anlageklasse, dann kann ich mich ja mal fragen, in welches KGV gehe ich denn da eigentlich rein? Wenn ich jetzt in die Anleihen reingehen würde, in den USA komme ich vielleicht sogar auf ein ähnliches Verhältnis zwischen Zins und investiertem Kapital. Aber in Europa oder in Euro gerechnet lande ich da ja bei KGVs von, wenn man so rechnen will, von 40 bis 50, also von einem Zins vielleicht von 2 bis 2,5%. Das heißt, ich gehe per se aus der billigeren Anlageklasse raus in eine viel teurere Anlageklasse, um dann irgendwann zu hoffen, wieder noch günstiger in die billigere Anlageklasse reinzugehen. Das funktioniert in aller Regel nicht. Was ich machen kann, ist eben das Portfolio sauber zu allokieren und zu sagen, ich gewichte teure Märkte tendenziell eher unter und günstigere Märkte tendenziell eher höher und mache das aber auch in einem festen Korsett und mache das auch über viele Jahre und dann habe ich eben ein resilienteres Portfolio.
Aber wer dann aus deiner Sicht, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, weil der ein oder andere Zuschauer denkt sich dann, ist mit den Aktienquoten und hier und da und Anleihen und Cash und Liquiditätssteuern, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären. Trotzdem, wer eine 100% Aktienquote aus deiner Sicht, du hast es ja vorher schon gesagt, das Rationalste oder das Sicherste sogar?
Das ist jetzt wieder die Frage, was man was man jetzt genau anschaut. Also wenn ich mich jetzt fokussiere auf ein Gesamtvermögen, ist eine hundertprozentige Aktienquote natürlich schwierig. Ja, klar, weil ich brauche eben auch Liquidität oder ich will vielleicht eine Immobilie haben, in der ich lebe. Aber auf ein Portfolio, also rein auf ein Wertpapierportfolio bezogen, würde ich sagen, ist eine 100% Aktienquote eigentlich das Rationalste. Ja. Für den Privatanleger. Ja, wenn ich natürlich regulatorisch irgendwo eingeschränkt bin, wenn ich bestimmte Anleihenquoten brauche, wenn ich bestimmte Volatilitäten nicht überschreiten darf, dann würde ich sagen, muss ich natürlich meine Anleihen einbauen. Aber als Privatanleger kann ich auch wirklich sagen, ich habe letztlich meine Liquidität und die reicht mir aus und den Rest parke ich in Real Assets. Das können dann Aktien sein, das können von mir aus auch Immobilien sein, wobei ich bin nicht so ein großer Immobilienfreund, oder von mir aus auch ein bisschen Gold oder, wenn es sein muss, auch Bitcoin, also ein schwieriges Thema. Aber faktisch, wie gesagt, so wenig wie möglich Liquidität, aber so viel wie nötig. Was wir ja auch ganz gerne machen, wir haben auch in den letzten Monaten ja viele Zuschriften bekommen oder auch Anrufe und mal die Frage, kann man mal über ein Portfolio schauen oder sowas. Was wir dann immer ganz gerne machen, ist da mal reinzugucken, gerade wenn es eben Menschen sind, die sich auch vielleicht dafür interessieren, mit uns zusammenzuarbeiten und sagen, was ist da eigentlich drin? Und spannend ist dann auch mal, das ein bisschen auseinanderzunehmen, auseinanderzufieseln. Ja, und was wir jetzt wirklich wahnsinnig oft gesehen haben, das ist so ein Mischfonds, der in Deutschland auch in den letzten Jahren sehr oft vertrieben wurde. Und der ist fast in jedem Portfolio, in den verschiedenen Varianten mit mehr oder weniger kostengünstigeren Gebührenstrukturen, je nachdem, ob dann als Retail-Variante oder Insti-Variante. Und was auch in den letzten Wochen oft das auf meinem Schreibtisch lag, das war das Thema High-Yield-Anleihen. Fonds. Und da kam ich auf eine Idee, auch vor dem Gespräch, deswegen haben wir es auch mal vorbereitet, dass wir mal schauen, wie haben sich eigentlich solche Anlagen in den letzten Jahren entwickelt. Das konnte man mal über 10 Jahre zurückverfolgen. Und welchem Rendite-Risikoprofil eines gemischten Portfolios entspricht das zum Beispiel? Also da habe ich mal was vorbereitet. Das ist auch auf der öffentlichen Plattform Vorweb. Wir haben jetzt diese Fonds umbenannt, damit wir hier nicht eben irgendwelche Werbung machen oder jemanden schlecht machen. Und jetzt sieht man, wir haben oben und unten ein Portfolio mit 60% Aktien global und 40% Anleihen. Die Anleihen sind alle Investment Grade und überwiegend kurzlaufend. Und die untere Linie dieses Korridors, das ist ein Portfolio mit 40% Aktien global und 60% Anleihen. Und dann ist das Interessante, dass dieser aktive Mischfonds, der eben keine Benchmark hat und der eine dynamische Aktienquote hat zwischen 25% und 100%, da kann man eigentlich sagen, über die letzten 10 Jahre, der liegt ja ziemlich genau, läuft der wie so ein 60-40-Portfolio. Und dieser aktive High-Yield-Anleihen-Fonds, der hat ziemlich viel Ähnlichkeit von seinem Verlauf letztlich mit diesem 40-60-Portfolio. Und jetzt kann man als Anleger sich erstmal fragen, warte mal, wieso nehme ich eigentlich so komplizierte Produkte, wenn ich eigentlich ein ähnliches Rendite-Risikoprofil mir selber bauen kann, aus einer einfachen Mischung zwischen, sagen wir mal, der Asset-Klasse kurz laufende Anleihen, also Schuldverhältnisse, und einem globalen Aktienmarkt. Als zweites kann ich mich dann fragen, warum mache ich das innerhalb von einem Produkt? Das ist auch unsinnig, weil ich ja ein Mischprodukt immer nur im Gesamten verkaufen kann. Das heißt, ich habe keinen Zugriff auf die einzelnen Asset-Klassen und ich muss vielleicht für die Asset-Klasse wie kurz laufende Anleihen mit kaum Ausfallrisiko auch noch hohe Gebühren zahlen, als Beispiel, dann teile ich die beiden Sachen. Und dann stellt sich die nächste Frage, und das ist, brauche ich überhaupt 40% oder 60% Anleihenanteil? Weil wenn ich jetzt ein höheres Vermögen habe, sagen wir mal 500.000 oder 1 Million oder mehr, dann kann ich mir schon die Frage stellen, was will ich denn eigentlich mit 400.000 oder 500.000 oder 600.000 Anleihen, wenn ich diese Liquidität gar nicht brauche? Weil auf lange Sicht eben die Nominal Assets auch vor dem Hintergrund Inflation oder von dem Hintergrund, dass eben Staaten oder Schuldner die Schulden ja tendenziell immer loswerden wollen, ob sie weginflationiert werden oder auf andere Art beseitigt werden, eigentlich keine sinnvolle Investition sind.
Was ich sehr spannend fand in dieser Studie, die ja als Ergebnis hat, ist nur eine Studie, es gibt viele Studien auf dieser Welt, trotzdem interessant fand ich auch, dass sie herausgefunden haben, wenn man Anleihen und Aktien hat, dass Anleihen im Zeitverlauf immer stärker mit Aktien korrelieren. Das fand ich eigentlich zum Beispiel auch eine sehr spannende Erkenntnis. Und dann natürlich auch sicher verlieren, wenn man die Inflation nämlich berücksichtigt. Also das sind, glaube ich, auch Sachen, die Leute oft nicht auf dem Schirm haben.
Das stimmt.
Trotzdem, jetzt klingt das alles schön, jetzt wird der ein oder andere auch schon kommentiert haben, ja, das ist ja alles toll, wenn man einen langen Anlagehorizont hat oder hier lirum larum. Jetzt nehmen wir mal den 70-Jährigen als Beispiel, der jetzt sagt, ja, das klingt ja alles gut und verstehe ich, und hat 100% Aktienquote. Also in seinem, jetzt nicht im Gesamtvermögen, aber quasi was er investiert hat. Und dann kommt ein Crash, was er sein kann. Dann kommt halt irgendwann mal nicht 20%, sondern 50-60% oder ist ja wurscht. Auf jeden Fall, dann ist mal die Hälfte weg. Dann kann das ja schon dauern, bis das Geld erstmal wieder da ist. Vielleicht 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre. Ist das dann auch sinnvoll?
Da kam mir tatsächlich, ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, ja, und ich glaube, beim Zähneputzen kam mir da eine gute Erklärung dafür, warum das eigentlich so sein muss, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass egal unter welcher Bedingung bei so einem Portfolio, was für die Altersvorsorge aufgebaut ist, eigentlich 100% Aktien das Sinnvollste sind. Und jetzt versuche ich das zu erläutern. Ich hoffe, du kannst folgen. Grätsch gerne rein, ja, wenn das irgendwie unlogisch ist, was ich sage, oder wenn es nicht nachvollziehbar ist. Also bauen wir uns mal ein Modell auf, wo wir sagen, mit 67 geht jemand in Rente und er fängt 33 Jahre vorher an, Kapital aufzubauen für diese Rente. Und nach der Rente, sagen wir mal, wird er 100 Jahre alt, also bis 100 will er das Kapital wieder entnehmen. Jetzt weiß ich, von jetzt bis zu 67, wenn er mit 67 100% eingezahlt haben will, hat er auch noch sein Einkommen, zahlt er jedes Jahr 3% der Summe ein, die er eingezahlt haben möchte. Jetzt ist er 67 und dann entnimmt er aus diesem Kapital, und ich sag mal, bis zum 100. Lebensjahr rechnet er, dass er 100% entnimmt, also entnimmt er wieder 3% aus diesem Kapital. Jetzt kann ich verschiedene Schichten mir vorstellen. Jetzt kommt zum Beispiel Lieschen Müller und sagt, naja, ich traue sowieso auch den Banken oder so nicht, und jedes Jahr möchte ich die 3%, die ich anspare, bis ich 67 bin, auf ein anderes Depot packen. Also geht sie zur Bank 1 bis zur Bank 33 und jedes Jahr packt sie da 3% von der Anlagesumme drauf, die sie sparen will. Und ab 67 entnimmt sie dann, beginnend mit der Bank 1, dann Bank 2, Bank 3, Bank 4, Bank 5, letztlich wieder diese Beträge. Also man kann sich das dann in Schichten vorstellen, die sich aufbauen. Jetzt ergibt sich aus der Logik, dass ich nach 67 dann erstmal von der Bank 1 mein Geld entnehme. Wie lange ist das Geld gelegen? 33 Jahre. Dann entnehme ich mit 68 von der Bank 2, 69 von der Bank 3, zack, 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 zack. Das heißt, wenn ich sozusagen gleich lange entnehme, als ich einzahle, dann liegt jede einzelne Schicht 33 Jahre. Und wenn ich mir anschaue, was ist über 33 Jahre in der Historie die beste Anlageklasse, dann sind es halt einfach Aktien. Jetzt kann man natürlich argumentieren, und das ist auch richtig, dass man sagt, naja gut, man entnimmt vielleicht nicht 33 Jahre, sondern du entnimmst vielleicht 15 oder 16 Jahre. Dann habe ich aber trotzdem seit der letzten Einzahlung zum 67. Lebensjahr immer noch 15 Jahre Anlagehorizont bis zur Entnahme. Was wir oftmals machen, und das ist impliziert ja auch deine Frage, was mache ich, wenn ich jetzt 70 bin, dann bricht alles zusammen. Da denke ich, naja, ich habe jetzt, keine Ahnung, 500.000 angespart und jetzt fällt es runter auf 300.000, jetzt ist mein Geld weg. Nee, faktisch entnimmst du ja auch nach dem First-in-First-out-Prinzip, das ja auch steuerlich gilt, du entnimmst ja zuerst immer die ersten eingekauften Anteile und die sind halt nun mal 33 Jahre gelegen. Faktisch wirst du eigentlich keine Tranche an Anteilen entnehmen können, die nicht mindestens, was ich, 15 Jahre gelegen haben, außer du entnimmst halt alles auf einmal. Das heißt, klar, dass du faktisch eigentlich nie im Verlust landen wirst. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Einigermaßen nachvollziehbar?
Ja, ja, klar. Also man muss ja immer das Gesamtkonstrukt sehen, weil man rechnet dann ja einfach, man sieht dann den Betrag, so als wäre der schon immer da gewesen, diese 500.000 zum Beispiel, und dann ist quasi, dann ist alles weg.
Genau.
Obwohl man ja schauen muss, was ist da eigentlich
eingeflossen. Genau, und dann verankert man sich oftmals so an diesen Höchstwerten. Ah, jetzt waren es mal 500.000, jetzt 400.000, ich muss Anteile verkaufen. Ja, ja, aber du verkaufst ja nicht die Anteile, die du zuletzt gekauft hast, sondern du verkaufst die Anteile, die jetzt schon über 30 Jahre sich, wenn die Aktienmarktrenditen weiter normal verlaufen, dann vielleicht sich veracht oder verzehnfacht haben und die halt dann nach, also nominal, ja, und die halt nach Inflation dann immer noch das 4- oder 5-fache vielleicht wert sind.
Sehr gut, dann haben wir die Frage auch geklärt. Jetzt ist noch eine ganz wichtige Frage, die viele umtreibt, beziehungsweise wo man auch mal merkt, da tauchen Missverständnisse auf. Der Dollar, das Dollarrisiko. Jetzt wollen wir heute vielleicht nicht das ganz große Fass aufmachen nach dem Motto, ist der Dollar am Ende und wird er bald abgelöst, oder wie Elon Musk das ja gerne auch mal propagiert auf Twitter, so Fiat ist hoffnungslos und Co. Sondern jetzt geht's mal um das Dollarrisiko, denn das haben wir zuletzt gesehen, das hat ordentlich reingeschlagen, wir haben es vorher schon angerissen, deswegen sind auch einige deutsche oder Euro-Anleger unter Wasser oder vielleicht halt ordentlich im Minus, weil wenn man US-Aktien dann hat, in Dollar, schlägt das durch. Jetzt machen sich viele Sorgen, geht das noch weiter, schwächelt der noch weiter, verliere ich da noch mehr, muss ich absichern oder muss ich raus aus dem Dollar? Wie schätzt du das rational ein, dieses Dollarrisiko, und wie geht man da gerade als langfristiger Anleger damit um?
Genau, also das muss ich auch wieder ein bisschen abstrahieren. Genau, weil wie ich es gerade vorhin schon erläutert habe, wir steuern ein Gesamtvermögen. Und das würde ich auch jedem einzelnen Anleger, egal wie viel Geld er hat, auch immer letztlich empfehlen, Gesamtvermögen zu steuern. Und da brauche ich eben eine bestimmte Liquidität. Mhm. Und diese Liquidität, die halte ich in meiner funktionalen Währung. Also da, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe, da, wo ich meine konsumtiven Ausgaben habe, da, wo ich meine Investitionen tätige, da, wo ich vielleicht auch Steuerschulden habe, da halte ich die Liquidität in meinem Währungsraum. Für uns ist das der Euro. Das heißt, dann zu sagen, ich habe irgendwie eine Meinung zum Dollar und ich gehe jetzt teilweise mit der Liquiditätsreserve raus in den Dollar rein, das kann halt böse enden und ist meines Erachtens auch echt ein fachlicher Fehler. Also wir hatten das die letzten Monate tatsächlich.
Ist halt eine Wette.
Ja, aber wir hatten das die letzten Monate tatsächlich, dass zwei Vermögende unabhängig voneinander auf uns zugekommen sind. Und dann haben wir gesehen, dass bei den Vermögensverwaltern und bei den Banken, wo sie sind, letztlich seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, Cash-Positionen, die in Euro gehalten wurden, in US-Dollar umgeschichtet wurden. Mhm. Und ich hatte dann ein Gespräch mit dem Banker und habe dann gefragt, ja, hat denn der gemeinsame Mandant US-Dollar-Verpflichtungen in den nächsten Jahren, die er bedienen muss? Oder will er in den USA investieren? Und wollte man damit dann letztlich mit der US-Dollar-Umschichtung schon jetzt dann sozusagen sich den US-Dollar sichern? Und dann habe ich auf alle Fragen die Antwort eigentlich Nein bekommen. Und dann sage ich, dann ist es aber eigentlich auch ein faktischer, handwerklicher Fehler, der gemacht wird, dann zu sagen, man schichtet eine Liquiditätsreserve um eben in US-Dollar. Das muss ich in Euro halten. Und dann muss man auch wissen, dass Währungen eben Nullsummenspiele sind. Ja, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich gehe in US-Dollar, weil ich zum Beispiel denke, er wird sich besser oder schlechter entwickeln, dann kostet mich die Absicherung dieses US-Dollar-Risikos, kostet mich die Zinsdifferenz der Länder. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe in US-Dollar, weil die amerikanischen T-Bills, kurzlaufende Staatsanleihen, eine hohe Verzinsung haben, die habe ich in Deutschland nicht, dann kaufe ich mir die, mache sozusagen so eine Art Carry-Trade, ja, und sichere mir dann den Dollar ab, dann bin ich wieder bei einem Nullsummenspiel. Das heißt, es ist ein Nullsummenspiel. Ich würde da letztlich im Bereich der Liquidität überhaupt nichts damit machen. Dann kommen wir aber auf den Bereich der Real Assets, ja, also der Anlagen, die letztlich dann in verschiedenen Währungen immer ausgewiesen werden. Also ich kann jetzt einen globalen ETF, was ich in Euro berechnen oder in US-Dollar. Aber da ist es auch so, dass man sagt, da hat eigentlich das Wechselkursrisiko nur so eine Art Zweitrundeneffekt. Ja, also ich habe jetzt, wie wir es gerade vorhin gesehen haben, in den USA zwei Höchstkurse bei den Indizes, aber ich habe durch den US-Dollar trotzdem Geld verloren. Hm. Andererseits ist es so, dass es aber einen Rückkopplungseffekt gibt. Das heißt, bei Aktienmärkten, wenn ich weiß, ich habe eine Gewinnsaison vor mir stehen, also eine Saison, wo die dann veröffentlicht werden, dann kann ich davon ausgehen, dass die Gewinne dann wahrscheinlich die Schätzungen über
genau,
steigen werden,
weil der
schwache Dollar für US-Unternehmen gut ist. Das heißt, ich habe letztlich einen Effekt, der dann wiederum dafür sorgt, dass die Aktienmärkte vielleicht dann wieder günstiger bewertet sind oder weiteres Aufwärtspotenzial haben. Das heißt, im Bereich der Real Assets kann ich eigentlich sagen, die sind unabhängig von Währungen, werden aber natürlich in den einzelnen Währungen dann immer wieder bewertet, gerade wo ich halt eben sitze und wie ich sie bewerten möchte. Aber im Bereich der Schuldverschreibung, der Schuldverhältnisse, da bleibe ich in meiner funktionalen Währung.
Du hast dir was Spannendes auch noch mitgebracht, da können wir uns das noch ganz kurz anschauen mit der,
ja, genau,
also Absicherung beziehungsweise Nicht-Absicherung.
Richtig, also einerseits ist es ja so, dass ich sagen muss, aus was besteht mein ETF? Und jetzt kann ich sagen, ein ETF ist ja nur ein rechtlicher Mantel. Ja? Und in welcher Währung ich diesen ETF dann wiederum auch berechne, also in Euro, Schweizer Franken oder US-Dollar, ist dann auch für die Wertentwicklung für mich als Euro-Anleger egal, weil es kommt ja nur darauf an, was ist in diesem ETF drin. Wenn ich jetzt in diesem ETF drin Anleihen habe oder Aktien, dann macht das natürlich einen Unterschied mit den Währungsrisiken. Okay. Und jetzt ist ja manchmal die Frage auch, die hattest du ja auch schon mal an uns herangetragen von Investoren, die an dich herangetreten sind, muss ich eigentlich ein Aktienportfolio absichern auf meine eigene Heimatwährung? Macht das Sinn oder nicht? Oder wie sieht es eben bei Anleihen aus? Und da habe ich eben zwei schöne Grafiken gefunden, die möchte ich auch gerne mal zeigen. Und zwar, was passiert, wenn man ein Aktienmarktportfolio absichert auf die eigene Landeswährung? Das ist jetzt berechnet in US-Dollar. Mhm. Genau, es sieht aber dann ähnlich aus, wenn man es auf Euro berechnet, aber die Daten sind jetzt eben in US-Dollar. Was wir hier sehen, ist ein Portfolio aus 9 verschiedene Länderindizes. Das kann man dann im Kleingedruckten mal nachlesen, welche Länder das sind. Und die monatlichen Renditen seit dem Jahr 1990 bis heute. Und dann sieht man die Volatilitäten über oder unter der Nulllinie. Das ist die waagrechte Linie. Und man sieht eben die Renditen, die monatlichen, auf der Y-Achse. Und das nicht abgesicherte Portfolio, das ist das graue, und das abgesicherte Portfolio ist das blaue. Und was man jetzt sieht, ist, dass die Absicherung auf US-Dollar, das ist wie gesagt exemplarisch, auch in Euro würde das ähnlich aussehen, eigentlich von den Volatilitäten nicht viel wegnimmt oder nicht viel bringt. Das heißt,
läuft eigentlich identisch oder
läuft sehr identisch. Hat auch den Zusammenhang, dass ich ja eben sagen kann, ein globales Portfolio oder das aus diesen verschiedenen Ländern ist ja nichts anderes als die Summe von Zahlungsströmen von 100 verschiedenen Währungen weltweit. Das heißt, es ist ein Real Asset, das dasteht und was in jeder einzelnen Währung dann irgendwo bewertet werden kann. Wenn ich dann jetzt versuche, die Währungen abzusichern, bringt mir das nicht viel von der Volatilität und auch von der Renditeentwicklung nicht. Ein großer Unterschied sieht man aber bei dem Thema der Anleihenrenditen.
Das ist heftig
jetzt. Genau. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Portfolio habe, das ist jetzt hier der FTSE World Government Bond Index, 1 bis 3 Jahre, ungesichert. Ungesichert ist jetzt wieder hier diese graue Linie und abgesichert ist die blaue Linie. Dann sieht man, dass ich von den Renditen her, insbesondere der Volatilität der Renditen, wahnsinnig runterkomme, wenn ich das auf meine Heimatwährung absichere. Hier ist es jetzt wieder der US-Dollar. Gleich sieht es aus, wenn es jetzt der Euro wäre. Das heißt, ich möchte in einem Anleihenportfolio oder auch zum Beispiel in meiner Liquidität, möchte ich eigentlich keine Volatilitätsrisiken haben. Und deswegen muss ich es absichern oder muss ich das in der eigenen funktionalen Währung.
Frage, also wenn ich es in der eigenen Währung habe, ist klar, dann habe ich diese Probleme nicht. Wie sichere ich das dann ab, ohne dass ich da jetzt immense Kosten produziere?
Ja gut, das ist natürlich ein Problem, weil es immer Kosten kostet, aber man könnte natürlich auch irgendwelche Euro-Hedged-Anleihenfonds kaufen, die haben aber intrinsisch höhere Kosten, dann ist die Frage halt auch, ob das Sinn macht. Ja, das Einzige, was du dann als Vorteil daraus hast, ist, dass du vielleicht auch verschiedene Schuldner verteilen kannst. Also ich kann ja theoretisch sagen, ich möchte nicht nur europäische oder deutsche Staatsanleihen haben, ich möchte auch dem amerikanischen Staat Geld geben, dann sichere ich mir das Dollarrisiko ab, lande dann aber wieder bei der deutschen Rendite. Und dann ist halt für uns aus Euro-Sicht auch zu bedenken, dass wir halt mit dem deutschen Staat immer noch eigentlich mit den besten Schuldner halt haben. Das ist die Frage, ob man den Amerikanern dann unbedingt Geld geben muss.
Christian, jetzt haben wir heute schon einiges besprochen. Wollen wir vielleicht zum Abschluss noch zu der Frage kommen, wie kann man sich jetzt generell aufstellen. Hast du vielleicht für die Zuschauer noch einen Schmankerl dabei, wo du sagst, das würdest du ihnen gerne noch mitgeben, was man vielleicht optimieren kann in diesen Zeiten, ohne es jetzt irgendwie zu kompliziert zu machen?
Ja, also bei den letzten Videos, die wir gemacht hatten, hatten wir ja auch mal so ein Musterportfolio, wie man es machen kann. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal einblenden wollen, das könnt ihr entscheiden.
Oder ich verlinke einfach das Video am besten.
Oder du verlinkst das Video, genau. Also da kann man sich dran halten. Grundsätzlich empfehlen wir halt immer ein bisschen eben abzuweichen vom rein marktkapitalisierenden Index, sich eben aufgrund auch dessen, was wir heute besprochen haben, von den Bewertungen zu überlegen, wie baue ich ein resilienteres Portfolio, wie baue ich ein breiter gestreutes Portfolio. Und da, um das Ganze auch ein bisschen spannend zu machen, haben wir auch noch was mitgebracht, wo man sieht, wie man die Kennzahlen eines Portfolios einfach ändern kann, wenn man es ein bisschen breiter streut. Das können wir gerne mal einblenden. Also wir haben jetzt hier mal 3 Spalten dargestellt, den MSCI All Country World IMI ETF, das ETF-Portfolio, was wir jetzt auch schon öfters besprochen haben, und ein Indexfonds-Portfolio, was aus institutionellen Indexfonds gebaut ist und wo wir noch fokussierter versuchen, zum Beispiel Faktorprämien abzugreifen. Und was man jetzt in diesem Vergleich sieht, ist, wir haben dann ein paar Zeilen mal eingefügt mit ein paar Kennzahlen zu den Portfolios, dass man von der Anzahl der Unternehmen, die mehr oder weniger verdoppeln und verdreifachen kann, natürlich durch eine breitere Streuung. Da ist natürlich die Diskussion dann auch, bringt es noch was, die breitere Diversifikation? Ich sage,
schaden wird's nicht.
Ja. Genau. Und dann kann man sich eben angucken, was ist die durchschnittlich gewichtete Marktkapitalisierung. Da kannst du auch die Marktkapitalisierung letztlich dritteln. Du kannst das Kurs-Buchwert-Verhältnis letztlich halbieren, wenn du vom Markt abweichst.
1,93 auf 1,49.
Genau, das heißt, du bist eben nicht so teuer wie der Gesamtmarkt, du bist günstiger und du kannst eben und das ist eine Folge dann auch natürlich durch die höhere Large Cap, durch die höhere Mid Caps oder Small Caps Quote, dass eben dieses gewichtete durchschnittliche KBV nach unten geht. Du kannst dann auch Value noch höher gewichten und dadurch kannst du eben ein resilienteres Portfolio bauen. Mhm. Und wenn man jetzt das sieht, was das MSCI All Country World IMI ETF kostet, dann sind wir da auch bei Portfoliokosten von 0,18. Das ETF-Portfolio ist sogar ein bisschen günstiger, wie man das aufstellen kann. Und dieses Index-Fonds-Portfolio ist ja teurer, ist das Doppelte teurer in Anführungsstrichen. Auch 0,39 sind eigentlich bei einem so breit gestreuten Portfolio nicht wirklich heftige Kosten. Und dann sieht man aber, dass eben je mehr ich in die Breite gehe, je kleiner ich in Unternehmen reingehe, umso höhere Kosten habe ich auch, aber umso resilienter wird das Portfolio auf lange Sicht. Und ich kann auf kurze Sicht ja nie das Portfolio bauen, wo ich sage, das wird auf kurze Sicht die besten Renditen haben, aber ich kann auf lange Sicht die beste Relation aus Rendite und Risiko anstreben, hoffen, dass es so weit kommt, aber auf die kurze Sicht werde ich immer von einer Einzelaktie, von einer einzelnen Region oder von einem einzelnen ETF von mir aus auch geschlagen werden. Deswegen bedeutet es da auch, sauber aufbauen, ruhig sein, entwickeln lassen, Liquidität im Vermögen steuern und mit ruhiger Hand dann seines Weges gehen.
Sehr gut, Christian. Da haben wir heute, glaube ich, wieder einiges gelernt von dir. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen zu Hause. Und wenn Fragen offen sind, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann können wir das vielleicht beim nächsten Gespräch dann aufnehmen und die ein oder andere Frage beantworten. Christian, eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben vom letzten Mal. Wirklich, das fand ich genial, weil du ja gesagt hast, was ist denn jetzt offensichtlich? Mhm. Und das ist ja jetzt auch wieder die Frage, wenn wir aufs zweite Halbjahr blicken, ja, was ist jetzt offensichtlich? Für viele ist dann irgendwas offensichtlich, aber oft kommt es ja dann, sind ja die Sachen, die die Märkte bewegen, ja meistens die Überraschungen, oder? Das sollte man sich auch immer wieder klar machen.
Also offensichtlich ist, dass ich hoffentlich Mitte August in Urlaub kann. Genau. Und offensichtlich ist auch, dass wir mit unseren Mandanten in einem guten Verhältnis stehen und dass die Liquidität einfach passt in den Vermögen. Das heißt, dass wir uns, egal auch, wenn irgendwas passieren sollte, an den Märkten keine Sorgen machen müssen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, über sein Vermögen drüber zu gehen, zu schauen, dass man die Dinge, die man eben steuern kann, die man selber in der Hand halt steuert und die anderen Dinge eben lernt, damit umzugehen. Da gibt es ja auch, glaube ich, ein Gebet, ich weiß gar nicht, wem es zugesprochen wird. Muss überlegen, ob ich es gerade zusammenkriege, wo es heißt, lieber Gott, hilf mir die Dinge zu verändern zum Positiven, die ich verändern kann. Hilf mir die Dinge hinzunehmen, die ich nicht verändern kann, aber bitte hilf mir insbesondere beides voneinander zu unterscheiden. Ja.
Das kenne ich, ja, das ist genau. Super. Ja,
und deswegen, also ich kann mein eigenes Vermögen steuern, ich kann die Liquidität steuern, ich kann schauen, dass auf meine Lebenssituation alles passt und dann kann mir alles andere außenrum egal sein. Ich muss es eben lernen zu ertragen und damit umzugehen.
Christian, das perfekte Schlusswort. Herzlichen Dank dir.
Sehr gerne.
Und danke. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback und gerne Kanal abonnieren. Tut ihr mir einen Riesengefallen, wenn euch solche Gespräche gefallen. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, servus. Ciao.